aus der Viktor Krieger mich heute von meiner Zage nach hier holte und wir uns unterhielten über die Tage hier in Hannover, da habe ich zu ihm gesagt, ich bin eigentlich sehr froh, dass nicht ich dieses Thema ausgesucht habe, sondern dass hier die Geschwister in Hannover dieses Thema vorgeschlagen haben. Denn ich bin ziemlich sicher, dass nicht alle sehr erfreut sein werden über das, was ich hier sagen werde. Aber bitte dann denkt daran, ich bin nicht hierher gekommen, um euch bestimmte Dinge zu sagen, sondern ihr habt den Wunsch gehabt, etwas über die 7-Cent-Schreiben zu hören und vielleicht hat der Herr euch persönlich da einiges zu sagen. Dann hoffe ich, dass ihr alle eine Bibel bei euch habt und wenn ihr ungesegnet nach Hause geht, dann bin ich nicht nur der Schuld, sondern vielleicht ihr auch, wenn ihr das nicht nachlest, was ich vorlesen werde. Also wenn ich euch bitten darf und ihr noch eine Bibel habt zu Hause, bringt die bitte mit, damit ihr auch prüfen könnt, was ich hier sage, ob das stimmt und damit auch das Wort Gottes wirklich in unsere Herzen dringt. Und ich möchte lesen aus Offenbarung 1, die ersten 3 Verse und dann aus Offenbarung 2, die ersten 7 Verse. Offenbarung 1, Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend hat er seinem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles was er sah. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Kapitel 2. Dem Engel der Versammlung in Ephesus schreibe, dieses sagt, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der da wandelt inmitten der 7 goldenen Leuchter, ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren, dass du Böse nicht ertragen kannst. Du hast die geprüft, welche sich Apostel nennen und sind es nicht, und hast sie als Lügner erfunden. Und du hast Ausharren und hast getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter aus deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Bevor ich etwas über das Sendschreiben an Ephesus sage, möchte ich einige Dinge oder einige Gedanken zur Offenbarung allgemein sagen. Offenbarung gehört ja leider zu den Büchern, die man nicht so oft liest und betrachtet, wo man auch nicht so sehr viel drüber hört und die leider oft so schwer verständlich ist für uns. Und doch heißt dieses Buch nicht die Verhüllung, sondern die Offenbarung. Und es beginnt mit den Worten Offenbarung Jesu Christi. Also hier wird in diesem Buch etwas von dem Herrn Jesus geoffenbart, enthüllt, uns klar gezeigt. Und während wir in den Evangelien auch eine Offenbarung des Herrn Jesus haben, nämlich wie er als Mensch auf diese Erde kam, wie seine Niedrigkeit geoffenbart wird, dass dieser Mensch dort, Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes ist, wir sehen hier den Herrn Jesus geoffenbart im Fleisch. Und im Johannesevangelium, da sehen wir die Herrlichkeit des Sohnes Gottes geoffenbart. Dann offenbart die Offenbarung uns von dem Herrn Jesus eine ganz andere Seite. Hier sehen wir nicht den Nazaräer, den Menschensohn, den Knecht, den Verachteten, sondern in der Offenbarung, da sehen wir ein ganz anderes Bild. Die Offenbarung ist geschrieben worden von dem Jünger, von dem wir lesen, den der Herr liebte. Johannes. Er kannte den Herrn. Aber als der Johannes hier auf Patmos in der Verbannung jetzt den Herrn sieht, da fällt er wie tot zu seinen Füßen. Da sieht er ein Bild von dem Herrn, was er vorher gar nicht kannte. Er, der das Johannesevangelium geschrieben hat, er kriegt einen Eindruck von dem Herrn, der schlägt ihn zu Boden. Da sieht er nicht den Mann der Schmerzen. Da sieht er nicht den Mann, den er so oft gesehen hat, der sich zu den Kranken beugt, den Sündern das Evangelium predigt, der heilt und wohltut, sondern er sieht ihn hier als der Richter und als der König der Könige und als der Herr der Herren. Und sein Aussehen, das blendet ihn so, dass er wie tot zu seinen Füßen niederfällt. Und das ist die Offenbarung Jesu Christi hier in dem letzten Buch der Bibel. Ein ganz anderer Herr, oder besser gesagt, eine ganz andere Seite von demselben Herrn, der in den Evangelien beschrieben wird. Das ist also etwas Grundsätzliches zur Offenbarung. Der Jesus wird uns hier nicht vorgestellt als der Heiland, auch nicht vorgestellt als Haupt des Leibes seiner Gemeinde, auch nicht, mit Ausnahme von wenigen Versen, Kapitel 21, als der Bräutigam seiner Gemeinde, sondern als der Richter, als der König der Könige, als der Herr der Herren. Und auch die Gemeinde wird in der Offenbarung nicht gesehen als Braut, mit Ausnahme von Kapitel 21, auch nicht als Leib Christi hier auf der Erde, sondern als Licht. Es ist ganz wichtig, dass wir uns das merken. Wir haben in der Offenbarung nicht unsere Stellung, in die wir als Kinder Gottes gestellt worden sind, sondern in der Offenbarung, da werden wir gesehen als solche, die eine Verantwortung haben auf der Erde, die eine Verpflichtung haben, die eine Aufgabe haben, nämlich hier in dieser Welt zu leuchten. Ihr seid das Licht der Welt, hat der Jesus in Matthäus 5 gesagt. Er nennt sich selbst das Licht der Welt und uns nennt er auch solche, die an einem dunklen Ort strahlen und leuchten sollen, himmlisches Licht verbreiten sollen. Das ist unsere Berufung, unsere Verantwortung hier auf der Erde. Als Gemeinde haben wir hier Licht zu sein in unserer Umgebung. Und unsere Aufgabe und unsere Verantwortung, die wird in der Offenbarung gesehen. Und der Jesus als der Richter, er wird nachher in den Versen beschrieben, die wir nicht gelesen haben, er geht jetzt praktisch durch diese 7 genannten Gemeinden. Da wird uns der Leuchter vorgestellt, die 7 goldenen Leuchter, und er prüft und beobachtet, was sich dort abspielt, inwieweit sich das Bekenntnis dieser Gemeinden mit ihrem Wandel, mit ihrem Handeln deckt. Und deswegen sind die Kapitel sehr, sehr ernst und reden zu unserem Gewissen. Also erstens noch einmal, der Jesus hier nicht als Heiland oder als Bräutigam, sondern als der Herr und als der Richter, der uns prüft. Wir werden nicht gesehen, in erster Linie als Kinder Gottes, das sind wir natürlich, als Braut Christi sind wir auch, aber in der Offenbarung werden wir gesehen, in unserer Verantwortung als Lichtträger in einer dunklen Welt und werden beurteilt, inwieweit wir treu waren oder nicht. Und dann ist noch was Interessantes, das ist die Adresse. An wen ist die Offenbarung geschrieben? Wenn wir die Briefe des Paulus lesen, Brief an die Römer oder Korinther, dann lesen wir da meist an die Heiligen, die in Korinth sind, oder an die Auserwählten, an die Geliebten, an die Geheiligten. Der Hebräerbrief wird gerichtet an die Fremdlinge, die aus der Zerstreuung sind. Johannes schreibt einmal der Auserwählten. Aber die Offenbarung, die beginnt ganz anders. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Die Offenbarung Christi ist geschrieben an Knechte Gottes, um ihnen etwas zu zeigen. Und ich glaube, hier haben wir schon einen Grund dafür, warum von vielen die Offenbarung nicht gelesen wird und auch nicht verstanden wird, weil sie an Knechte Gottes gerichtet ist. Und ich glaube auch nur Knechte Gottes, das sind solche, natürlich Schwestern und Brüder, die sich dem Herrn unterworfen haben, die ihr Leben ihm geweiht haben und die ihm folgen, bis in den Tod. Das sind Knechte Gottes, Sklaven, die keine Rechte über sich in Anspruch nehmen, sondern die ihm gehören. Und vielleicht darf ich hier mal die Frage stellen, gehören wir zu denen, an die die Offenbarung gerichtet ist? Sind wir Knechte Gottes? Ich hoffe, dass wir hier alle Kinder Gottes sind, soweit wir mit unseren Sünden zum Herrn Jesus gekommen sind. Ich kenne euch nicht alle, aber von vielen weiß ich, sie haben die Gewissheit der Vergebung ihrer Sünden. Aber es ist etwas anderes, ein Knecht Gottes zu sein. Ob wir ihm dienen, ob wir unser Leben ihm geweiht haben und ob wir bereit sind, das zu tun, was er will. Ist er unser Herr? Ich glaube, dann werden wir auch die Offenbarung verstehen können, die Gott um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss, was sehr schnell geschehen muss. Und was muss geschehen? Die Offenbarung ist eigentlich ein großer Bericht von den Gerichten, die über diese Erde, über die Christenheit, dann über auch den Antichristen, über diese ganze Welt kommen muss. Und das muss bald geschehen. Und das wird hier in der Offenbarung gezeigt. Die Gerichte, die diese Welt und auch die untreue Christenheit treffen wird. Und das will er seinen Knechten zeigen. Und das ist auch ein Grundsatz in der Bibel, dass Gott, so sagt er in Amos 3, nichts tut, ohne es vorher seinen Knechten zu sagen. Und die Bibel ein wenig kennen, die wissen, dass wir im ersten Buch Mose da eine ganz wunderschöne Stelle haben, wo auch Gott etwas tun will, es auch dabei zu richten, Sodom und Gomorra, aber er kann an einen Mann nicht vorübergehen. Das ist der Abraham. Und er sagt dann, frag ich zu sich selber, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Nein, niemals. Mit dem muss ich sprechen über alles, was ich vorhabe. Und so ist unser Gott, so ist unser Heiland. Er möchte mit uns sprechen über seine Absichten, auch über seine Absichten mit dieser Erde, mit dieser Christenheit. Und das kann er nur tun mit denen, die seine Knechte sind. Und die auch seine Freunde sind. Aber die bereit sind, seinem Wort zu gehorchen, dem möchte er sich anvertrauen. Sind wir solche, denen Gott sich anvertrauen kann, den er beiseite nehmen kann, um ihnen etwas zu zeigen, was er anderen nicht zeigen kann? Und ich glaube, hier haben wir den Schlüssel dafür, warum viele, viele mit der Offenbarung so wenig anfangen können, weil sie keine Knechte und Mächte Gottes sind. Und dieser Mann hier, der wird auch genannt hier in der Offenbarung, nicht der Jünger, den Jesus liebte, sondern in Vers 1 am Ende, er hat es seinem Knechte Johannes gezeigt. Und der Johannes war ein treuer Knecht. Er war um des Wortes Gottes willen verbannt worden auf Patmos. Und dort am Sonntag, am Tag des Herrn, war er im Geist und dann zeigte ihm Gott dieses Gesicht. Er zeigt ihm seine Größe und Herrlichkeit des Herrn Jesus. Dann fällt er dort nieder und dann bekommt er dann den Auftrag, das alles niederzuschreiben, was er dort gesehen hat. Und ich denke, dass, oder wenn man sich jetzt mal fragt, warum hat Gott seinen Knechten diese Offenbarung gegeben? Warum haben wir so viele Kapitel voller Gerichte über diese Welt, über diese Christenheit? Und warum haben wir eine besondere Verheißung, Vers 3, für die, die das Wort der Offenbarung hören und bewahren? Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Warum ist ein besonderer Segen damit verbunden, wenn man die Offenbarung liest und bewahrt? Hier steht nicht unbedingt, dass man alles versteht. Ich verstehe auch nicht alles in der Offenbarung. Aber ich möchte es doch lesen und bewahren. Warum? Welche Glückseligkeit ist damit verbunden? Einmal natürlich, das haben wir eben schon gesagt, wir werden eingeweiht in die Pläne Gottes mit dieser Welt. Und das ist schon Glückseligkeit. Aber ich denke, da ist auch noch ein anderer Gedanke mit verbunden. Die Knechte Gottes. Diejenigen, die von dieser Welt und die auch von der Christenheit, von der Allgemeinen gehasst und verfolgt werden, wie der Johannes hier, die vielleicht alles verloren haben um des Namens des Herrn willen, die darüber arm geworden sind, vielleicht krank und geschlagen, verachtet, verspottet, verhöhnt, die vielleicht manchmal am Ende sind und vielleicht manchmal zu Gott schreien, Herr, siehst du das denn nicht, wie man mit uns umgeht? Willst du nicht endlich eingreifen? Und denen zeigt der Herr in diesem Buch, dass der Tag kommen wird, wo er richten wird diese Welt. Und wenn er jetzt auch, wie es so scheint, schweigt, seine Hand zurückhält, aber die Zeit kommt und sie kommt sehr schnell. Und Gott hat nicht vergessen, was die Welt den Heiligen, den Knechten Gottes angetan hat. Und er wird diese Welt richten, die seine Knechte verfolgt hat. Und das ist auch ein Trost. Das ist auch eine Glückseligkeit für einen, der Knecht Gottes ist, um seines Namens willen Spott und Hohn erleiden muss. Aber damit ist noch etwas verbunden. Ich denke, wenn wir die Offenbarung lesen und dann mitbekommen, welche Gerichte diese Erde treffen werden, wie alles vergehen wird letzten Endes, alles aufgelöst werden wird, und Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, ich denke, dann wird jeder Knecht Gottes nicht so töricht sein und an den irdischen Kram hängen oder sein Vertrauen drauf setzen. Und das ist auch eine Glückseligkeit. Einer, der die Offenbarung liest und bewahrt, er wird sein Glück, er wird seine Zeit und er wird seinen Verstand nicht einsetzen, um diese Welt zu verändern oder um sich hier auf dieser Erde ein schönes Leben zu machen. Den interessiert es nicht, in welchem Haus er lebt oder in welchem Auto er fährt, wie viel Geld er verdient und wie viel er am Konto hat oder ob sein Geld zinsbringend, gewinnbringend angelegt ist. Nein, nein, er weiß, das wird alles vergehen. Es ist alles vergänglich und ich möchte jetzt in dieser kurzen Zeit mein Leben einsetzen für ewige Dinge. Ich glaube, das ist auch eine Glückseligkeit, die damit verbunden ist, wenn wir die Offenbarung lesen. Alles wird vergehen. Alles wird vergehen im Feuer. Es wird keinen Bestand haben. Übrig bleibt nur das, was wir durch Gottes Gnade für unseren wunderbaren Herrn hier auf dieser Erde getan haben. Deswegen glückselig, die da lesen und die da bewahren. Also das Lesen der Offenbarung wird auch unser Leben hier auf dieser Erde als Christ verändern. Mit Sicherheit. Und dann denke ich, haben wir noch einen Grund, die Offenbarung viel zu lesen. Ich könnte mir denken, dass die Geschwister, die aus Russland kommen, die vielleicht in Gefängnissen gesessen haben, die viel Not hinter sich haben, die haben auch schon einmal in die Offenbarung hineingeguckt, wo Gott uns nicht nur die Gerichte zeigt, sondern auch so ein klein wenig den Vorhang lüftet, wie es einmal in der Ewigkeit bei ihm sein wird. Und ich denke, das ist für einen Knecht Gottes auch ein großer Trost, wenn er in Offenbarung 21 und 22 hineingucken darf und einen kleinen Vorgeschmack bekommt von der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und Knechte Gottes, die haben ja eigentlich nur den einen Wunsch, den der Erich eben auch vorgelesen und zitiert hat. Herr Jesus, komm du bald. Wir sehnen uns nach dir. In dieser Welt, wo wir keine Heimat haben, wo wir nur bedrängt und verfolgt werden, nur Not und Elend sehen. Und wir möchten so gerne bei dir sein. Und dann schenkt der Herr ihnen durch einen kleinen Vorgeschmack auf die ewige Herrlichkeit. Ich denke oft an ein Bild. Die Kinder werden das auch verstehen. Ich weiß nicht, ob es üblich ist. Kriegt ihr zu Weihnachten auch schon mal Geschenke? Ja? Bei uns war das so. Und dann wurden am Vorweihnachtstag, war es bei uns meist, haben die Eltern ein Päckchen gepackt. Und als ich so alt war wie ihr, da war ich den ganzen Tag furchtbar aufgeregt. Ich hatte mir ein Fahrrad gewünscht, eine Tischtennisplatte und war mein großes Problem, werde ich das wohl alles kriegen? Und dann ist man so aufgeregt und die Eltern sind am Packen und am Sortieren und die Zeit dauert so lange. Und wenn man dann so ganz ungeduldig war, dann versuchte man mal durchs Schlüsselloch zu gucken, aber man sah nichts, denn die Mutter hat ein Tuch davor gehängt, war nichts zu sehen. Und wenn der Vater dann gnädig war, dann hat er Folgendes gemacht. Wenn er uns dann sah, wie wir so unruhig waren, nicht mehr warten konnten, dann sagt er so, Junge, jetzt mache ich Folgendes, so für 10 Sekunden, da hebe ich mal das Tuch weg und dann darfst du mal so eben ins Zimmer gucken, ja? Und dann nahm man das Tuch weg und dann konnte man so einen Augenblick ins Zimmer gucken. Man sah nicht viel, man sah auch nicht das Fahrrad, man sah so ein ganz klein bisschen von dem, was kommt und dann hat man gesagt, so Papa, jetzt kann ich noch was warten. Man hat ein bisschen gesehen und jetzt haben wir Geduld, jetzt können wir noch ein bisschen warten. Ich denke, das ist auch ein Grund, die Offenbarung zu lesen. Dann können wir noch einen Augenblick warten. Wir kriegen einen Vorgeschmack von der Herrlichkeit, die auf uns wartet, damit wir ausharren können hier in dieser Welt. In Kapitel 1, Vers 19 haben wir dann einen Schlüssel zur Einteilung der Offenbarung. Das ist ein ganz wichtiger Vers, wer eine Bibel hat, bitte schlag mal auf, Kapitel 1, Vers 19. Da haben wir die drei großen Teile der Offenbarung. Schreibe nun, was du gesehen hast, Vergangenheit. Was ist, Gegenwart. Und was geschehen muss, nach diesem. Und dieser Vers, der ist ein Schlüsselvers für die Einteilung der Offenbarung. Was hatte Johannes gesehen? Das Gesicht, den Herr Jesus, den Sohn des Menschen, angetan mit einem zu den Füßen reichenden Gewand, umgürtet sein Haupt und so weiter und so weiter. Das sollte er aufschreiben. Das hatte er gesehen. Und dann, was ist? Das sind Kapitel 2 und 3. Das sind die 7 Gemeinden, die angeschrieben werden mit Sendschreiben. Und dann beginnt Kapitel 4 mit den Worten, nach diesem sah ich. Und das ist dann zukünftig, was geschehen wird nach diesem. Und so beginnt dann Kapitel 4, nach diesem sah ich. Und ich denke, hier haben wir drei ganz wichtige Teile. Kapitel 1, Vergangenheit. Das Gesicht des Johannes dort auf Patmos, wie er denn Jesus sieht. Kapitel 2 und 3, Gegenwart bis zur Entrückung, wo der Jesus seine Gemeinde in den Himmel holen wird. Und ab Kapitel 4, was dann geschehen muss an Gerichten über diese Welt und über die untreue Christenheit, die zurückbleiben wird. Angeschrieben werden in den Sendschreiben 7 Versammlungen oder 7 Gemeinden in Kleinasien. Und wenn ihr euch die Mühe macht und mal in einem Bibelatlas oder in einem normalen Atlas, aber besser in einem Bibelatlas nachguckt, wo diese Orte sehen und zieht einen Strich angefangen von Ephesus bis nach Laodicea, dann werdet ihr feststellen, dass diese Striche einen Kreis bilden. Der ist zwar nicht ganz genau kugelrund, aber er ist abgeschlossen. Er fängt von Ephesus an und dann geht es nach Smyrna, dann nach Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Und der Geist Gottes, der hat aus der Fülle der vielen Versammlungen in Kleinasien 7 Gemeinden rausgesucht, um uns etwas ganz Wichtiges zu zeigen. Nämlich die Entwicklung der Geschichte der Kirche hier auf dieser Erde. Und ich fing an mit dem Zustand von Ephesus, wo wir heute noch zu kommen, und hört auf mit dem Zustand von Laodicea. Und so haben wir also in diesen Sendschreiben eine prophetische Botschaft. Die Entwicklung der Kirche hier auf dieser Erde. Aber gleichzeitig waren das natürlich 7 Gemeinden, die damals bestanden. Die waren wirklich da. Und die wurden alle angeschrieben. Und so jeder hatte Gott etwas zu sagen. Und so haben wir zweitens also die Sendschreiben auch zu lesen und uns zu fragen, wir hier in Hannover, welches Bild, welches Sendschreiben hat uns etwas Besonderes zu sagen? Wem gleichen wir? Welchem Bild, was hier in der Offenbarung 2 und 3 gezeichnet wird? Und dann drittens, glaube ich, dürfen wir es auch ganz persönlich auf uns beziehen und uns fragen, wo hat der Heilige Geist mir persönlich hier etwas zu sagen? Und so wollen wir also in den kommenden Tagen die Sendschreiben lesen. Einmal, wie war es damals? Zweitens, was haben wir als Gemeinde zu lernen von dieser Gemeinde, die wir gerade vor uns haben? Drittens, was habe ich persönlich zu lernen? Und viertens, welche Prophetie ist in diesem Sendschreiben verborgen? Welche kirchengeschichtliche Epoche steht hier vor uns? Und so wollen wir jetzt mit Ephesus beginnen. Ephesus war eine ganz bekannte Stadt damals in Kleinasien. Sie war bekannt dadurch, dass dort die ionischen Wettkämpfe ausgetragen wurden, so ähnlich wie die Olympischen Wettspiele heute, wo viele Menschen zusammenkamen. Ephesus war auch bekannt als eine reiche Stadt, eine Handelsstadt, eine Stadt, die ein eigenes Gericht hatte und die sehr stark und sehr mächtig, sehr reich und auch sehr selbstzufrieden war. Aber vor allem war Ephesus bekannt durch einen Tempel der Diana, der damals zu den 7 Weltwundern gehört, der unerhört groß war und in dem also ein Heiligtum war, das Bild der Diana, die dann abgöttisch verehrt wurde. Und diese Diana, die zog Tausende und Abertausende aus der damaligen Welt an, dieses Bild. Und damit war noch etwas verbunden. Man hatte damals gesagt, dass alle, die sich in der Nähe von dieser Diana aufhalten, frei sind von der Verfolgung der Polizei, von dem Gericht. Sie haben dort einen Schutz, keiner darf sie angreifen. Ein Bogenschuss weit um dieses Standbild der Diana herum sammelten sich also alle Kriminelle, alles üble Volk, alle, die ein schlechtes Gewissen hatten, die Sünden auf ihrem Gewissen hatten, die sammelten sich da und wohnten da und durften nicht angegriffen werden. So war also dieser Tempel ein Sammelplatz von allen kriminellen Typen. Dann wurde dort in dem Tempel wurden die ephesischen Briefe ausgegeben. Und wer diese als Amulett trug, so sagte man damals, der wird nicht krank, der hat immer Sieg, der hat Erfolg. Also ein furchtbarer Aberglaube. Und damit verbunden war noch eins, das möchte ich nur ganz kurz antippen, eine furchtbare, wilde und ungezügelte Art, der Götzenverehrung durch tausend Priesterinnen eine furchtbare, schreckliche, abscheuliche Sache, sodass Ephesus bekannt war als eine sittenlose, selbstgerechte und gottlose Gesellschaft. Und in diese Situation hinein, in diese Stadt, da kommt eines Tages der Apostel Paulus. Und 3 Monate lang predigt er in der Synagoge und dann kommen da einige zum Glauben und die werden 2 Jahre lang in der Schule des Tyrannus, das kann man in Apostelgeschichte 19 nachlesen, unterwiesen. 2 Jahre lang unterweist der Apostel Paulus täglich, die zum Glauben kamen in der Schule des Tyrannus und dann entstand dort eine Versammlung, eine Gemeinde, die aus diesem Götzentum, aus diesem furchtbaren Verderbnis herausgerissen wurde. Und dann lesen wir diese wunderbare Begebenheit, dass die Gläubigen da an irgendeinem Tag ihre ganzen Zauberbücher, den ganzen Kram, den Okkulten, zusammenpackte und dann ein großes Feuer anmachte und alles wurde verbrannt. Das, woran ihr Herz hing, das haben sie alles verbrannt. Sie wollen jetzt dem Herrn folgen und auf ihn allein vertrauen. Sie brauchen keine ephesischen Briefe, kein Aberglauben mehr, sie gehörten dem Herrn. Als das passierte, als diese Christen sich wirklich dem Herrn weihten, dann kam eine furchtbare Empörung durch diese Stadt. Und wir kennen alle, wie dann dieses Volk aufgehetzt wurde gegen Paulus und gegen die Geschwister und wie Paulus dann fliehen musste. Und ein Kapitel später, dann lädt dann der Apostel Paulus die Ältesten von Ephesus zu sich und da haben wir diese wunderbare Abschiedsrede, die er ihnen in Milet hält. Und an diese Gemeinde, an diese Versammlung richtet sich hier der Johannes oder der Jesus als allererstes. Und die Sendschreiben haben alle eine einheitliche Einteilung. Als allererstes haben wir die Adresse, an wen geschrieben ist. Dann haben wir den Absender, wer zu ihnen spricht. Und jedes Mal wird Herr Jesus uns in einer anderen Eigenschaft gezeigt. Dann haben wir als drittes erstmal ein Lob. Egal wie der Zustand der Versammlung war, es gab immer noch etwas, bis auf ein Sendschreiben, wo etwas zu loben war. Und dann kommt der Tadel, was Gott rügen muss, was er ganz klar brandmarken muss. Und dann kommt zum Schluss eine Verheißung für die Überwinder. Eine wunderbare Sache. Wenn wir ein Sendschreiben zu schreiben hätten, oder wenn wir jemanden zu ermahnen haben, ich weiß nicht, Bruder Emanuel, wie es dir geht, aber oft finden wir nicht erstmal Worte des Lobes, der Anerkennung, sondern wir fangen meist mit der Kopfwäsche an. Vielleicht fällt uns zum Schluss noch etwas Gutes ein über die Person. Aber der Geist Gottes hier, er macht es ganz anders. Er sieht erstmal, was zu loben ist und dann das, was zu tadeln ist. Und diesem Engel, wer ist dieser Engel? Er wird uns beschrieben in Vers 20, Kapitel 1. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, sind und die 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Versammlungen und die 7 Leuchter sind 7 Versammlungen. Und noch einmal, die 7 Gemeinden hier werden als Leuchter gesehen und hier werden Engel dieser Versammlungen angeschrieben oder angesprochen, die stellvertretend für die Versammlung diese Botschaft empfängt. Sie werden als Leuchter hier gesehen und unter diesen Leuchtern, so lesen wir gleich, wandelt der Jesus als der Richter und prüft alles. Dieses sagt, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, und der da wandelt inmitten der 7 goldenen Leuchter. Er hat diese 7 Engel in seiner Rechten. In seiner rechten Hand. Und da wird gezeigt, wie sie abhängig sind von ihm. Aber wie auch keiner sie aus seiner Hand rauben kann. Und da wird er gesehen als der, der inmitten der 7 goldenen Leuchter umherwandelt. Er geht also durch diese Versammlungen und prüft, wie es bei ihnen aussieht. Und ich denke, so geht er heute auch hier durch diese Versammlung. Und prüft uns. Da sehen wir ihn mit denselben Augen wie mit Feuerflammen. Und aus seinem Mund kommt hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und er prüft jetzt, ob die Leuchter ihre Aufgabe erfüllen. Und was war die Aufgabe? Einmal Licht zu verbreiten in dieser dunklen Umgebung, aber dann vor allem, und das ist ganz wichtig, ihr lieben Geschwister hier in Hannover, vor allem sollten die Leuchter Licht werfen auf ihn, den Herrn Jesus. Vielleicht erinnert ihr euch, die ihr mal die Stiftshütte betrachtet habt. Da haben wir auch einen goldenen Leuchter im Heiligtum. Und er sollte alles beleuchten, was sinnbildlich von der Herrlichkeit des Herrn Jesus spricht. Und ich denke, das ist unsere vornehmste Aufgabe hier auf dieser Erde, den Herrn Jesus zu beleuchten, auf ihn aufmerksam zu machen, ihn groß zu machen, ihn zu verherrlichen. Unsere Aufgabe ist nicht zu zeigen, wer wir sind und wie gut und wie treu wir sind, sondern unsere Aufgabe hier auf der Erde ist, ihn groß zu machen, ihn zu verherrlichen. So wie Johannes der Täufer, der eigentlich nur noch einen Wunsch hat, der auf den Herrn Jesus zeigt und sagt, siehe, das Lamm Gottes. Und er ist dann zufrieden, als die Jünger von ihm weglaufen, dem Herrn Jesus nach. Das war ja sein Anliegen. Er wollte ihn groß machen, Menschen für ihn werben. Und das ist die wichtige Frage an uns heute Nachmittag. Ist das auch unsere Aufgabe? Haben wir das getan bisher in diesem Leben? Ihn groß gemacht? Ihn verherrlicht? Wird er hier in diesem Raum verherrlicht und gepriesen? Wird er gesehen? Oder kommt man hierhin, um einen Menschen zu hören oder um Menschen zu sehen oder auf irgendwelche anderen Dinge aufmerksam zu machen? Oh, die Aufgabe der Gemeinde hier in dieser Welt ist vor allem, ihn groß zu machen, ihn anzustrahlen. Und da, wo der Heilige Geist wirken kann, als das Licht, da wird nur eine Person gesehen und das ist der Jesus. Und seht mal, das ist eine ganz große Not heute in der Christenheit, dass wir heute viele große Namen haben, viele große Evangelisten haben, viele große Lehrer haben, aber dass über all dem so wenig von der Größe und Herrlichkeit des Herrn Jesus gesehen wird, hinter der alles zurückweichen muss. Und ich denke, je armseliger wir werden als Christen und je weniger der Heilige Geist wirken kann, umso mehr brauchen wir große Namen, umso mehr brauchen wir große Titel und großartige Versammlungen, die das dann ersetzen sollen, was man nie ersetzen kann, dass der Jesus groß gemacht wird. Und dann beginnt er mit den Worten, ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und wie wunderbar wäre das, wenn der Jesus das auch über uns hier sagen könnte. Ich kenne deine Werke. Ist das so? Wenn der Jesus uns persönlich heute Abend mal unter die Lupe nimmt, jetzt mal zu jedem Einzelnen geht, kann er von dir auch sagen, ich kenne deine Werke. Ich weiß, dass du was für mich tust. Sind wir solche, die ihm dienen, die auf der Erde sind, um für ihn zu arbeiten? Da kann er noch mehr sagen. Und ich kenne deine Arbeit. Und das geht noch weiter. Hier in der Elberfelder Bibel in der Anmerkung steht, ich kenne deine Mühe. Und im Griechischen steht ein Wort, was ausdrückt, dass das, was hier getan wird, mit Schweiß verbunden ist. Bei dem einen ist vielleicht Arbeit da, aber sind vielleicht Werke da, aber ist bei dir auch die Arbeit da, wo man ringt um Seelen, wo man dem Herrn Jesus dient in aller Treue, in aller Beständigkeit, wo es uns Schweiß und Kraft kostet, um für ihn da zu sein. Kann der Jesus das auch von uns sagen? Und wie wunderbar wäre das, wenn der Jesus uns auch dieses Zeugnis hier ausstellen könnte. Ich kenne deine Arbeit, aber deine Werke und ich kenne aber auch deine Mühe, deine Arbeit, die du damit hast. Ich habe heute Nachmittag in Römer 16 gelesen, da fiel mir auf, dass dort in den Abschiedsgrüßen des Paulus eine ganze Menge Leute erwähnt werden. Und da stechen drei Personen heraus, von denen gesagt wird, dass sie gearbeitet haben und dass sie viel gearbeitet haben. Und interessanterweise, ich habe mich ein bisschen geschämt, sind das drei Schwestern. Vers 1, ich empfehle euch aber Phöbe, unserer Schwester, welche eine Dienerin der Versammlung in Kenchrea ist. Das zweite ist, grüßet Maria, Vers 6, die sehr für euch gearbeitet hat. Und dann Vers 12, grüßet Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn. Wie schade ist das, wenn so wenig Brüder da sind, die für den Herrn arbeiten. Ich weiß nicht, ob das auf euch auch zutrifft, dass hier einige Schwestern da sind, die sich abrackern für den Herrn, die Besuche machen, die sich aktivieren, die helfen, wo es was zu helfen gibt, aber dass so wenig Brüder da sind, die für ihn arbeiten, die für ihn schwitzen, die für ihn Mühe haben. Und wie wunderbar, das konnte der Jesus hier der Versammlung in Ephesus, und Ephesus heißt übersetzt begehrt oder geliebt, das konnte er ihr bestätigen. Jawohl, ihr habt Werke, aber ihr habt auch Arbeit. Da ist Mühe da. Das nächste ist, und ich kenne auch dein Ausharren, das war nicht nur mal so ein vorübergehender Koller, dass die anfingen zu arbeiten für den Herrn, wie es oft bei uns ist. Da kommt dann ein Prediger und ein Bruder, da fängt man an, plötzlich Traktate zu verteilen, Kranke zu besuchen. Nach 2, 3 Wochen ist alles verflogen, alles wieder beim Alten. Nein, ich kenne dein Ausharren, deine Beständigkeit, deine Treue darin. Das war nicht nur mal etwas, sondern man lebte darin. Das war eine Mühe, die sich im ganzen Leben zeigte. Und dann kommt etwas, das ist auch wunderbar, und dass du das Böse nicht ertragen kannst. Und das ist ein ganz starker Ausdruck hier. Böse kann man nicht ertragen. Ist so bei einem gesunden Körper, der stößt irgendwelche fremden Elemente oder Bakterien, die in den Körper kommen, aus. Man kann die nicht ertragen. So war es damals auch in Ephesus. Man konnte das Böse, was auf verschiedene Wege Eingang zu suchen suchte in die Gemeinde, man konnte es nicht ertragen. Man hat einen klaren Blick dafür, das Böse moralisch und auch theologisch wurde rausgehalten. Kann man das hier von euch auch sagen, dass man Böses nicht ertragen kann? Sofort sieht und dass es keine Gelegenheit hat, sich hier im Gemeindeleben zu offenbaren. Und kann man das auch von dir in deinem Leben sagen, dass du Böses nicht ertragen kannst? In deiner Umgebung, an deinem Arbeitsplatz, protestierst du dann, wenn das Böse an dich herankommt? Hat es keine Chance in deinem Leben? Oh, die Epheser hier, die standen hier klar. Böses konnten sie nicht ertragen. Und dann hatten sie geprüft, welche sich Apostel nennen, und sie sind es nicht. Oder Apostel Paulus, er hatte den Ältesten in Ephesus gesagt, aus euch selbst heraus werden Männer aufstehen, die böse Dinge lehren und die die Herde hinter sich selbst herziehen wollen. Er hatte sie gewarnt. Und tatsächlich, bald traf es ein, da kamen Männer, die sich Apostel nannten, Gesandte nannten, Boten Gottes nannten, aber sie haben sie geprüft und sie haben erkannt, sie sind es nicht und hast sie als Lügner erfunden. Oh, wie wunderbar hier eine Versammlung zu sehen, die nicht nur aktiv ist, sondern die auch von der Lehre des Wortes her alle abweist, die davon abweichen. Die konnten prüfen. Die hatten die Schrift studiert und daran maßen sie alle Lehrer und Apostel, die auftraten und haben sie sofort entlarvt und dann abgestoßen. Wenn man die Versammlungen heute sieht, hier in Deutschland wenigstens, da stellt man fest, da gibt es einige, die sind sehr aktiv, die arbeiten für den Herrn, Mission, Evangelisation, Diakonie, aber die haben meist ein bisschen Schlagseite und betonen sehr wenig die Lehre der Schrift und nehmen es da nicht so genau. Und dann gibt es wieder Versammlungen, die lesen viel in der Bibel, die können das Wort der Wahrheit gut teilen, die wissen ganz genau, was richtig und falsch ist, die können das Wort gut erklären, können das Böse nicht erdulden in ihrer Umgebung, aber leider ist bei ihnen sehr wenig von dieser Arbeit und von diesem Ausharren im Werk des Herrn zu sehen. Aber hier haben wir eine Gemeinde Ephesus, wo beides da war. Aktivität für den Herrn, aber auch klare, reine Lehre des Wortes Gottes. Und welch ein wunderbares Zeugnis konnte der Jesus Ephesus ausstellen. Geliebt. Und ich denke, das war auch die Ursache, warum damals der Apostel Paulus den Ephesern einen Brief schreiben konnte, der in Ehrfurcht gesagt über viele andere Briefe hinweg geht. Und den Ephesern, den konnte er Dinge schreiben, die er anderen nicht schreiben konnte. Den Galatern musste er sagen, ihr seid wieder abgefallen, ihr seid wieder zum Gesetz zurückgekehrt. Und er braucht scharfe Worte, um sie zurechtzuweisen. Und den Kolossern, ihnen muss er sagen, dass sie sich hüten sollen vor der Philosophie. Aber den Ephesern, den konnte er Dinge schreiben, anvertrauen, denen er anderen nicht sagen konnte, nämlich, dass sie mit Christus versetzt sind in die himmlischen Orte. Er konnte ihnen die ganzen geistlichen Segnungen, die aus dem Werk des Herrn resultieren, vorstellen. Das konnte er ihnen zeigen. Wir können das gut verstehen. Eine Versammlung, die in einem guten Zustand war. Und dann, du hast getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Oder kamen dann auch die Verfolgungen. Da kam dann auch Bedrängung, damals in der frühen Christenheit, auch nach Ephesus. Aber hier steht, und sie haben getragen um meines Namens willen. Sie haben sich nicht gescheut, um seines Namens willen Not und Leid auf sich zu nehmen und sind nicht müde geworden. Und möge der Herr Jesus schenken, dass er das von uns auch sagen kann, dass wir um seines Namens willen bereit sind, Spott und Hohn und auch Verfolgung auf uns zu nehmen und darin nicht müde werden, weil sein Name damit verbunden ist. Um seines Willen, nicht um unseres Willen, sondern um seines Willen. Aber dann kommt ein Vers. Und ich denke, hier haben wir die Zentralstelle in diesem Sendschreiben. Und wenn ich jetzt etwas dazu sage, liebe Geschwister, dann sage ich das als allererstes zu mir. Ich bin mir bewusst, dass der Jesus auch vor mir steht als der Richter, dem ich nichts vormachen kann, genauso wenig wie du. Es kommt ein Vers aus Spurgeon einmal, dieser große Prediger, über diesen Vers predigte. Da begann er so ungefähr mit den Worten: Habt ihr schon mal einen Prediger gehört, der seine eigene Grabespredigt gehalten hat? Ich bin es, sagte er. Und ich rede jetzt zu mir selbst. Und ich spreche eigentlich jetzt mein Todesurteil aus. Und wenn das schon ein Spurgeon sagen musste, wie viel muss ich das sagen, wenn ich vielleicht etwas sagen möchte jetzt über diesen Vers, über dieses Aber, das dieser wunderbaren Gemeinde in Ephesus, dieser geliebten Gemeinde, aus Tadel zugerufen wird. Aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und in diesem Vers wird der ganze Schmerz des Herrn Jesus ausgedrückt. Jawohl, ich habe gesehen, da ist Arbeit, da ist Mühe, da ist Ausharren, da ist reine Lehre, alles gut und schön. Aber eins, ihr lieben Epheser, eins habt ihr total vergessen. Von einem seid ihr abgefallen, deswegen ist all das, was ich hier loben kann, nichts mehr wert in meinen Augen. Ich habe wider dich, ein ganz starkes Wort, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und darum geht es dem Herrn. Ihr lieben Geschwister, und ich sage es zu mir selbst, nicht um unsere Werke, nicht um unsere Aktivität, ist alles gut und schön, auch nicht um unser Bibelstudium, auch nicht um unser Wissen, auch nicht darum, dass wir das Böse nicht ertragen können, sondern der Jesus, er möchte unser Herz haben. Und damals hatte er das Herz der Epheser. Oh, sie brannten für ihn, sie haben alles ihm hingegeben, alles verbrannt, und dann folgten sie ihm in die Verwerfung. Oh, das war die Zeit der ersten Liebe. Und hier, nach einigen Jahrzehnten, da muss derselbe Herr Jesus ihnen sagen, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und damit ist alles weg. Damit ist alles vergangen. Und das Verlassen der ersten Liebe, ihr Lieben, ist der Anfang vom Ende. Damit hat alles Verderben angefangen. Im moralischen Sinne und auch im theologischen Sinne. Wo man einmal die erste Liebe verlässt, dann kommt auch alles andere hinterher. Und der Verfall in der Christenheit hat also begonnen mit dem Verlassen der ersten Liebe. Und deswegen ist dieser Abend oder dieser Nachmittag so unheimlich wichtig, wo der Jesus uns mit dieser Frage auch kommt und uns ermahnt und uns beleuchtet und sagt, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Muss der Jesus das zu dir und zu mir heute auch sagen? Oh, ich weiß, wenn ich ehrlich bin, hier vor dem Herrn stehe, da muss er es zu mir auch sagen. Ich hatte einmal eine Zeit, ich erinnere mich sehr, sehr gerne und gut daran. Ich war etwa 16, 17 Jahre alt, wo ich erkannt habe, dass der Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Wo mir etwas von seiner Herrlichkeit aufging. Oder hatte ich keine Mühe, die Bibel zu lesen? Ich weiß noch ganz genau, ich habe jede freie Minute, die habe ich genutzt, um endlich mein geliebtes Neues Testament, um meine Bibel aufzuschlagen, um darin zu lesen, um darin zu forschen. Und man brauchte mich nicht ermahnen zu beten. Nein, wenn ich Pause hatte im Betrieb, und wenn ich unterwegs war in der Straßenbahn zum Betrieb, da habe ich gebetet. Das war für mich das Schönste in meinem Leben, wenn ich abends auf meine Knie gehen konnte und in aller Ruhe mit dem Herrn reden konnte über alles. Und ich weiß auch noch ganz genau, dass ich oft abends und nachts nicht einschlafen konnte vor Freude am Heiland. Oh, meine Freude war so groß, ich hätte springen können. Und damals war es mir nicht schwer, mit einem Menschen über den Herrn Jesus zu reden. Mein Herz brannte darauf, einen zu ihm zu führen. Und man brauchte mich nicht ermahnen, zur Versammlung zu gehen, sondern es zog mich dahin, wo Gläubige waren, da wollte ich sein. Und es war die Zeit der ersten Liebe. Kennst du eine solche Zeit in deinem Leben? Oh, ich fürchte, hier sitzen einige, die wissen gar nicht, wovon ich rede. Hier sitzen einige, die sind bekehrt vielleicht auch, haben neues Leben, aber kennen gar nicht diese Zeit der ersten Liebe. Und wenn ich hier von Liebe rede, wissen die gar nicht, was sie meinen, was ich meine. Kennst du, hast du diese Zeit dieser ersten Liebe in deinem Leben einmal gehabt, wo der Herr das ganze Herz eingenommen hat, wo man nur einen Wunsch hat, ihm zu lieben, ihm zu folgen, ihm gehorsam zu sein, und wo man das Wort Gottes dann mit einem Hunger, mit einem Heißhunger liest, wo es keine andere Sache gibt, die uns davon abziehen könnte, wo es keine Sache gibt, die unser Herz gewinnen könnte, nein, wir haben nur den einen Wunsch, bei ihm zu sein und ihn zu verherrlichen. Kennst du diese Zeit der ersten Liebe in deinem Leben? Und wie sind deine Erinnerungen daran? Oder Jesus sagt hier, gedenke nun, wovon du abgefallen bist. Hier ist ein Unfall hat hier stattgefunden. Du bist gefallen. Du hast einen ganz, ganz wunderbaren Platz, den Platz, die Zeit der ersten Liebe verlassen. Und ich habe wider dich, dass du diese Zeit, dass du diesen Zustand verlassen hast. dieser Zustand der ersten Liebe, der wird uns etwas umschrieben im Propheten Jeremia. Ich lese mal einen Vers vor. Und hier merken wir auch etwas von der Liebe des Herrn Jesus. Er steht ja hier vor Ephesus und er steht jetzt auch vor deinem Herzen. Und wenn er dich auch heute mahnt und vielleicht ein wenig hart anspricht, aber dann steht der vor dir, der sein Leben für dich gegeben hat, der aus lauter Liebe, sagt er, ich gedenke dir die Zuneigung deiner Jugend, die Liebe deines Brautstandes, dein Wandeln hinter mir her in der Wüste, im unbesäten Lande. Israel war heilig dem Herrn. Das war die Zeit der ersten Liebe. Und da sagt Gott, ich gedenke dieser Zeit, deiner Zuneigung, die Liebe deines Brautstandes, dein Wandeln hinter mir her, in der Wüste, im unbesäten Land. Und wenn wir ihn lieben, unser Herz von ihm erfüllt ist, dann ist diese Welt uns eine Wüste, ein unbesätes Land. Da findet unser Auge nichts mehr, was uns erfreut. Da haben wir ihn vor Augen. Da lieben wir ihn, da folgen wir ihm. Und da sagt hier der Jesus Gott im Alten Testament, derzeit gedenke ich. Damals warst du Gott heilig. Das heißt, abgesondert, abgestellt für ihn allein. Und jetzt? Und da muss er klagen in Jeremia, wie Israel sich verwandelt hat, wie es abgefallen ist von ihm. Und es geht Dingen nach, die nichtig sind. Muss der Jesus das auch von dir sagen? Von mir sagen? Ich gedenke dieser Zeit damals in deinem Leben, wo du gelesen hast, wo du mich geliebt hast, wo du alles mir hingegeben hast. Und wie sieht es jetzt aus? Jeremia 2, Vers 2 steht diese Stelle. Und mein Herz, das ist jedes Mal bewegt, wenn ich das hier lese, wenn ich etwas von den Gefühlen Gottes über mein Leben lese. Das waren auch die Verse, die mich damals zum Herrn geführt haben, wo ich einen Eindruck davon bekam, wie Gott über mein Leben denkt und wie er leidet darunter, dass ich ihn nicht wieder liebe, der mich so geliebt hat. Und in der Nachkriegszeit, da war oft zu lesen in der Zeitung ein Bericht, wenn dann Kriegsgefangene nach Hause kamen. Und sie waren vielleicht 8 oder 10 Jahre von zu Hause entfernt. Keine Nachricht mehr. Zu Hause hatte man gewartet. Man hatte gehofft, man hat das Rote Kreuz informiert, aber keine Nachricht bekommen. Und dort irgendwo in Russland oder wo auch immer, da war dann einer, der gefangen war und dessen Herz zu Hause war bei seinen Kindern und bei seiner Frau. Und dann nach Jahren, vielleicht nach 10 Jahren, durch irgendeinen Umstand, da bekamen sie plötzlich die Erlaubnis, nach Deutschland zurückzukehren. Und können wir uns vorstellen, was das für einen bedeutet? 10 oder 15 Jahre von der Familie weg, in Gedanken immer damit verbunden. Und nun kommt der Tag, wo ich meine Familie wiedersehen darf. Und dann waren Zeitungsberichte zu lesen, und ich habe sie gelesen, wie dann Männer nach Hause kommen, mit einer unheimlichen Erwartung. Zu Hause weiß man nichts davon. Und dann kommt der Mann nach Hause, er sieht vielleicht seinen Bauernhof, den er hatte. Er sieht vielleicht noch seinen Hund, der inzwischen sehr alt geworden ist, der vielleicht freudig aufjault und kläfft und ihm entgegenspringt. Und dann kam es vor, in einem Fall, dass dann der Heimkehrer die Tür öffnet, anklopft. Und jetzt wartet er auf den Moment, wo er seine geliebte Frau sehen darf und seine Kinder. Und sein Herz ist in Spannung und will fast springen. Und dann macht eine Frau auf und erschrickt mit einem eiskalten Gesicht und sagt ihm, ach, du bist es? Ich habe gedacht, du wärst gestorben und ich habe einen anderen geheiratet. Können wir dann verstehen, dass dieser Mann zurückwankte in die Verzweiflung und sich das Leben genommen hat? Da hat man jahrelang gewartet auf diesen Moment, um die Geliebten wiederzusehen. Und dann sieht man sie, und dann sieht man ein eiskaltes Herz, was sich mit einem anderen verbunden hat. Ist das auch deine Geschichte, wenn der Jesus heute zu dir kommt und dich fragt, wie steht es mit deiner Liebe zu mir? Wo hast du sie verloren? Ich denke, wir Männer, wir können hier uns am besten testen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ergangen ist wie mir, dass man verheiratet ist und irgendwann kommt dann mal die Frau auf einen zu und sagt, hör mal, hast du mich eigentlich noch lieb? Und ich erinnere mich sehr gut daran. Dann habe ich gesagt, ja, hör mal, Ursula, siehst du das denn nicht? Hier, ich räume immer den Tisch auf und ich decken auch und ich kaufe dich ein und dann mache ich alles, ich besorge dir alles. Du siehst doch, ich habe dich lieb. Dann hat meine Frau mir gesagt, das ist ja alles schön und gut, aber ich will nicht deine Arbeit, sondern ich will dich haben. Wie steht es mit deinem Herzen? Wenn der Jesus dich heute fragt, hast du mich lieb? Zählst du ihm dann auf, Herr Jesus, das weißt du doch. Ich mache Krankenbesuche. Ich leite den Chor hier. und ich sorge dafür, dass hier der Raum geputzt wird. Und ich mache Kinderstunde. Und ich mache Jugendstunde. Aber der Jesus, der sagt, ich will nicht deine Arbeit, sondern ich will dich. Ich will dein Herz haben, deine Liebe haben. Und Spurgeon sagte einmal, manchem Sonntagsschullehrer stünde es besser, sich mehr um seine eigene Seele zu kümmern, als um die Seelen mancher Kinder. Muss der das zu mir auch sagen heute, der ich hier stehe? Wäre es nicht besser, dass ich mich zurückziehen würde, um zu fragen, wo ich die erste Liebe verlassen habe? Und diese erste Liebe, wo der Jesus drauf wartet, auf der er einen Anspruch hat, der uns so unendlich geliebt hat. Wo haben wir sie verloren? Ich möchte dich bitten, lieber Bruder, liebe Schwester, stelle jetzt einmal die Frage, wo hast du diese erste Liebe verloren? Gedenke, wovon du gefallen bist. Halt einen Moment mal still und überlege, wo hast du sie verloren? Hast du sie verloren, als du dich mit einem Menschen verbunden hast, den du mehr liebst als ihn? Oder hast du gar deine erste Liebe verloren, indem du dich in die Arbeit gestürzt hast, indem du dir vielleicht ein Eigentum hier auf der Erde erwerben wolltest? Und du kannst auch deine Liebe verlieren in der Arbeit für den Jesus, deine erste Liebe, dass du ihm dann nur noch Werke zeigen kannst, aber nicht mehr dein Herz. Der Jesus, er steht vor dir und sagt dir, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz, nicht deine Arbeit, sondern ich möchte dein Herz, ich möchte deine Liebe haben. Gedenke doch, wovon du gefallen bist. Und der Sklavenhändler Newton, auf dem Büchertisch werdet ihr morgen ein Buch von ihm sehen, Rebell aus Liebe, lebte vor 200 Jahren, und ist eine ganz, ganz beeindruckende Geschichte. Er war unterwegs auf den Weltmeeren, um Sklaven zu handeln, um Sklaven gefangen zu nehmen, dann rüber nach Amerika zu schiffen. Und bei dieser Arbeit irgendwann einmal kam er dann zum Glauben und er hängte seinen Beruf an den Nagel und wurde dann Evangelist, damals in der Erweckungsbewegung in England, zur Zeit der ersten Erweckungsbewegung unter Wesley und Whitfield. Und dieser Mann, als er dann in sein Haus kam, in seinen Kamin sah, dann hat er mit großen Buchstaben über seinen Kamin geschrieben, in dem Raum, wo er tätig war, gedenke, dass du in Ägypten ein Sklave warst und dass der Herr, dein Gott, dich aus Ägypten erlöst hat. Und er wollte nie vergessen, wo er hergekommen war, dass Gott ihn aus der Sünde, aus dem Verderben, aus der Sklaverei herausgerissen hat und zu seinem Eigentum gemacht hat. Gedenke daran. Oh, hast du das vielleicht vergessen, wo du hergekommen bist? Und ist das die Ursache, warum du deine erste Liebe verlassen hast? Und anderen muss er sagen, du hast vielleicht vergessen, an mich zu denken. Und wenn der Jesus seine Jünger um sich sammelt und sie bittet, tut dieses, das Abendmahl halten, zu meinem Gedächtnis, dann denke ich, dann hat er auch gewusst, dass wir als Jünger hier auf der Erde sehr schnell vergessen, wie er gelitten hat am Kreuz für uns. Und da steht er praktisch auch vor uns und sagt uns, tut dies doch und denkt dann wenigstens einmal in der Woche, oder wie oft wir es tun, denkt an meine Leiden, denkt an den Preis, den ich euch bezahlt habe. Ich denke, das ist auch das einzige Heilmittel, was ich hier euch anbieten kann. Wenn ihr Herzen sind, die ihre erste Liebe verlassen haben, die davon gefallen sind, und dann fange wieder an, die Evangelien zu lesen. Und dann beschäftige dich mit dem Preis, den der Jesus für dich bezahlt hat. Ich mache es so. Wenn mein Herz kalt geworden ist, dann gehe ich in mein Zimmer und dann lese ich die Leidensgeschichte des Herrn unter Gebet. Und dann steht dann wieder dieses Opfer vor meinen Augen, wie er sein Leben für mich gegeben hat. Und kann dann dein Herz kalt bleiben? Und dann werden wir wieder zur ersten Liebe, zur Liebe zurückgeführt. Und darauf wartet der Jesus. Und deswegen sagt er hier ganz klar und deutlich, tue Buße und tue die ersten Werke. Und es wird sich vielleicht äußerlich gar nicht viel ändern, aber es werden dann Werke der Liebe sein, die nicht mehr aus einem Pflichtbewusstsein herausgetan werden, sondern aus einem Herzen, das ist voll von dem Herrn. Und es kann gar nicht anders als ihm dienen. Und das möchte der Jesus haben. Oh, ich muss bekennen, oft ist es so, wenn ich hier vor Menschen stehe, und vielleicht auch in diesem Moment, dass ich nicht aus der Fülle meines Herzens rede, weil ich selbst nicht satt bin. Und vielleicht kennen die Brüder, die dem Herrn dienen, sowas auch. Dass man die Bibel liest, nicht für sich selbst, sondern um anderen etwas geben zu müssen. Und der Jesus, der möchte so gerne, dass es überquillt. Dass das, was darüber hinaus ist, dass das die anderen mitbekommen. Und dass unser Herz so voll ist von der Liebe des Herrn Jesus, dass wir nicht anders können, als ihm zu dienen und von ihm zu reden. Und deswegen gedenke und tue Buße. Tue Buße, kehre um und tue die ersten Werke. Und ich möchte dir Mut machen. Wenn in deinem Leben ganz konkrete Dinge sind, wo du genau weißt, an der Stelle habe ich meine erste Liebe verloren und habe mein Herz geteilt mit anderen Personen und mit irgendwelchen Dingen, dann kehre um und gehe heute Abend in die Stille. Und dann setze das Messer an und trenne dich von allem, was die die Liebe zum Herrn genommen hat und tue die ersten Werke. Und wenn nicht, dann steht hier, so komme ich dir und werde deinen Leuchter aus seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Oh, wie ernst. Er wird uns unseren Auftrag wegnehmen. Wir werden kein Licht mehr sein können hier in Hannover, wenn wir nicht Buße tun. Oh, es macht äußerlich alles weiterlaufen, der Dienst, aber es ist kein Licht mehr da. Es ist dann fast so wie bei einer Mühle. Das Mühlrad dreht sich noch, die Maschinen knattern, aber es wird kein Korn mehr gemahlen. Oh, wie armselig werden wir, wenn Gott unseren Leuchter wegstoßen muss. Und dann kann der Jesus aber noch eins sagen. Vielleicht darf ich noch ein paar Minuten darüber sprechen. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Gibt es Dinge, die man hassen muss als Christ? Oh, hier sind die Werke der Nikolaiten genannt. Die hassten die Epheser, die auch ich hasse. Und hier kommen wir noch auf einen Punkt zu sprechen, der auch wichtig ist. In Sprüche 8 lesen wir einmal, Gott fürchten heißt, das Böse hassen. Und in Psalm 97, da lesen wir einmal, das Böse hassen ist die Furcht des Herrn. Also den Herrn fürchten, ihn lieben, heißt auch gleichzeitig das Böse hassen. Und hier, da sind Werke der Nikolaiten, die hassten die Epheser, weil Gott sie auch hasst. Was sind das für Werke? Das ist eine Stelle, die sehr schwer zu erklären ist. Man hat sich den Kopf zerbrochen, was waren die Nikolaiten? Man weiß es nicht ganz genau. Aber ich denke, dass Gottes Wort uns doch einen Hinweis gibt, wenn wir uns die Bedeutung dieses Wortes ansehen. Nikolaiten, dieses Wort, dieses griechische Wort, besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil heißt auf Griechisch Nikao, das heißt siegen oder beherrschen. Das zweite Wort, das heißt Laos, auch Laiten, da ist das Wort Laie drin versteckt. Ist euch das ein Begriff, das Wort Laie? Im Deutschen kennen wir das. Und wenn einer kein Fachmann ist, wenn einer zum, wie man so sagt, zum Fußvolk gehört, dann ist er ein Laie. Er versteht nichts von der Sache. Und hier waren wohl Werke von solchen, die man Nikolaiten nennt, die gehasst wurden von den Ephesern. Und was waren das für Leute? Kirchengeschichtlich können wir das ganz genau festlegen. Denn damals kam die Tendenz auf, das Volk Gottes zu teilen in zwei Teile. In Herrscher und in Laien. Da war ein Stand von Brüdern, die hatten das Sagen, die hatten die Verantwortung und die anderen, die hatten nur noch zuzuhören. Das waren die Laien. Das war der Anfang vom Klerikalismus, von dem Kirchensystem, was wir heute in den großen Landeskirchen haben. Und diese Werke wurden gehasst von den Ephesern. Warum hasst Gott diese Nikolaiten? Oder Jesus sagt in Matthäus 23, lasst euch nicht Meister nennen, lasst euch auch nicht Lehrer nennen. Einer ist euer Meister, einer euer Lehrer. Ihr aber seid Brüder. Oh, Gott möchte nicht, dass wir eine Teilung machen im Volk Gottes. Dass wir solche da haben, die herrschen, die regieren und die anderen, die da sitzen und nichts tun und nur noch zuhören. Nein, Gott möchte, dass wir alle als Brüder und Schwestern zusammen sind mit allen Gaben, Aufgaben, die Gott uns gegeben hat. Oh, Gott hat solche gegeben, die einen Ältestendienst tun. Das ist ganz selbstverständlich. Und Gottes Wort weist uns an, die zu erkennen, die unter uns arbeiten und die uns vorstehen im Herrn. Aber das ist eine moralische Eigenschaft. Und die Leute und diese Brüder, die sollen wir heraussuchen. Die stechen heraus durch ihre Treue, durch ihre Liebe zum Herrn. Und Gottes Wort redet auch von Führern, die da sind, die das Wort Gottes Recht teilen. Und die über unsere Seelen wachen und den Ausgang ihres Glaubens anschauen sollen, wie ihrem Glauben nachahmen. Oh, diese Führer gibt es auch. Es gibt Lehrer, es gibt Hirten, Evangelisten. Aber niemals darf es solche geben, die herrschen über die Herde. Und möge Gott euch und uns alle davor bewahren. Möge es bei uns auch so sein, dass wir die Werke der Nikolaiten hassen, die auch Gott hasst. Das fing damals im Volk Israel schon an. Kennt ihr die Geschichte mit Achan? Er wollte das Volk Gottes in Josua 7, glaube ich, Ai besiegen. Sie hatten Jericho hinter sich. Wunderbar hatte Gott ihnen geholfen. Da war nun eine kleine Stadt Ai vor ihnen. Und dann sagten einige aus Israel, hör mal, Josua, bemühe nicht so viele. 3000 Mann sind genug. Das ist eine kleine Stadt. Das schaffen wir spielen. Wir haben Jericho besiegt, diese mächtige Stadt, dieses Bollwerk. Und gegen Ai, das ist nur ein Klacks für uns. Das schaffen wir spielend. Damals fing es an, dass man Gottes Volk aufteilte in zwei Gruppen. Solche, die kämpften und solche, die zu Hause blieben. Und dann begann die große Niederlage unter Israel, dass Josua mit den Ältesten auf ihre Knie fielen und zu Gott geschrien haben, wie das zutreffen konnte, dass sie keinen Sieg mehr haben. Und leider ist es heute auch so, dass in vielen Gemeinden oder solchen Gruppen, die sich Gemeinde nennen, dass man Nikolaiten hat, die herrschen über das Volk. Und in 1. Petrus 5, da lesen wir, wie Gott die Hirten haben möchte, wie die Ältesten sein sollen. Nicht als solche, die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig. Und dann kommt's, nicht die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem sie Vorbilder der Herde sind. Wo aus dieser Tendenz unter den Jüngern einmal zu sehen war, dass da zwei einen besonderen Platz haben wollten, herrschen wollten über die anderen. Als Johannes und Jakobus kamen zum Herrn Jesus und sagen, wir wollen, dass wir einer zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen, wenn du in deine Herrlichkeit kommst. Und dann nahm der Jesus die Jünger zu sich. Dann sagt er ihnen, in der Welt, da ist das üblich, dass die Herrscher herrschen über ihre Besitztümer. Aber unter euch ist es also nicht. Sondern wer der Erste sein will, wer der Größte sein will, der sei aller Diener. Kann der Jesus das auch von dir sagen? Und er möchte so gerne, dass wir solche sind, die sich ganz nach unten stellen, die helfen, die Herde zu tragen und niemals, und möge Gott euch davor bewahren, dass ihr Brüder sind, die herrschen wollen über die Herde, sondern als Vorbilder der Herde dienen, ihnen helfen, sich unter ihre Last stellen und dann vorangehen als ein Vorbild und sie nachziehen. Und dann endet dieses Sendschreiben mit den Worten, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Versammlungen sagt. Wer ein Ohr hat, der höre. Und hier sehen wir schon, dass der Geist Gottes auf eine Not aufmerksam machen muss. Er muss jetzt appellieren an die in Ephesus, die noch ein Ohr haben. Oder Jesus, er musste einmal sagen, da sind Leute, die hörend hören und doch nicht hören. Die sehend sehen und doch nicht sehen. Und vielleicht sind auch heute hier recht viele, die akustisch alles gehört haben und doch die nicht zu denen gehören, die der Jesus ansprechen möchte, die der Geist heute Nachmittag ansprechen möchte. Wer ein Ohr hat, der höre. Oh, hast du dein Ohr heute Nachmittag geöffnet für das Wirken des Geistes, was er dir sagen möchte, wenn er dich erinnert an die Zeit der ersten Liebe, wovon du gefallen bist? Bist du bereit, Buße zu tun, wenn er dich mahnt? Oh, wer von euch ein Ohr hat, wer noch hinhört auf das Wehen und Wirken des Geistes, der höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Nicht, was hier ein Mensch sagt, nicht, was irgendeine Kirche lehrt, sondern was der Geist Gottes durch das Wort Gottes sagt. Und dann kommt eine Verheißung. Oh, es ist schwer, zurückzufinden zur ersten Liebe. Gottes Wort sagt das ganz klar. Und der Jesus weiß es. Und er sagt hier, dem, der überwindet. Und hier haben wir dieses Wort, was am Ende jedes Sendschreiben kommt. Der überwindet. Und da wird uns Mut gemacht, gegen den Strom zu schwimmen. Überwinden. Das heißt, da stellt sich eine Macht gegen uns. Vielleicht die Macht der Gewohnheit. Vielleicht die Macht irgendwelcher Verbindungen. Und hier sagt der Jesus uns, aber dem, der überwindet. Der nicht damit zufrieden ist, dass sein Herz geteilt ist. Der mit dem Zustand der Versammlung nicht zufrieden ist. Der bereit ist, gegen den Strom zu schwimmen. Oh, ich möchte dir Mut machen, sagt dir Jesus mit anderen Worten. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Nicht im Garten Eden, wo der Böse eindringen konnte, sondern in der Herrlichkeit, wo der Böse keinen Zugang mehr finden hat. Oh, denke daran. Der Preis hier, das Angebot des Herrn Jesus, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. So als Jungs mit 17, 18 Jahren in unseren Freizeiten, da haben wir oft ein Spiel gemacht, woran ich immer gut sehen konnte, was überwinden heißt. Ich weiß nicht, ob die jungen Brüder das auch kennen. Da sitzen sich zwei Jungs gegenüber, die kräftig sind. Die wollen dann ihre Kräfte messen. Dann greift einer dem anderen seine Hand und dann lehnen sie sich hier mit dem Ellbogen auf den Tisch und dann fangen die an zu drücken. Der eine will meinen Arm hier rüber drücken, dann hat er gewonnen, und ich will seinen Arm darüber drücken, bis er unten ist. Und dann stehen die beiden da und drücken und drücken und ihr Gesicht wird rot und die Fäuste, die stehen sich gegenüber und auf einmal, da gibt es einen Zuck, einen Klack, da ist der andere unten. Ein Moment hat er nachgelassen
Und den Moment hat sein Feind genutzt, um ihn auf die Knie zu bringen, um ihn zu unterdrücken. Ich denke, es ist ein schönes Bild für Überwinden. Da kämpft man, alle Kraft setzt man ein, da denkt man, vielleicht gibt es mal einen Augenblick nach, muss man ein bisschen Luft holen und kann es doch nicht immer so, und dann liegt man unten. Und wie wird gesagt, wer überwindet? Wer sich dazu aufrafft, durchzuziehen, durchzukämpfen, zu überwinden, alle Widerstände, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Und mit diesem Vers, mit dieser Verheißung möchte Jesus uns Mut machen, alle Umstände, die uns hindern möchten, zur ersten Liebe zurückzukehren, doch zu beseitigen. Denkt daran, der Baum des Lebens oder Jesus selbst, der das Leben ist, er wartet auf uns. Er möchte unsere Freude sein und er möchte unser Herz und unser Leben füllen und uns zur ersten Liebe zurückführen. Möge der Jesus das in seiner Gnade heute Nachmittag schenken.